Es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ey, Achtung, das müssen wir ändern.
Aber manchmal muss man klare Kante zeigen. Das fordert die Gesellschaft ja auch. Klare Kante gegen rechts heißt es doch zum Beispiel immer.
Die Welt brennt. An allen Ecken und Enden haben wir extreme, massive Probleme, vor denen sich auch keiner verschließen kann.
Die Welt ist in Aufruhr. Doch Aktivistinnen geben Hoffnung. Du hörst Ganz schön laut, den Veto-Podcast mit Ninia Lagrande und Steven Anpalagan. Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön laut, dem Podcast des Veto-Magazins. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die sich aktivistisch engagieren, mit Menschen, die ihre Stimme erheben, um in dieser Gesellschaft etwas zum Besseren zu wenden. Meine heutige Gästin arbeitet jeden Tag dafür, um anderen Engagierten Mut zu machen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und seit 2019 Projektleiterin in der mobilen Beratung in Thüringen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus, Klammer auf, MOBIT, Klammer zu. Herzlich willkommen, Romy Arnold. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Und für diejenigen, die dich nicht kennen, sage ich noch ein paar kleine einleitende Worte, bevor es so richtig losgeht. Du bist 86 geboren, 1986 und in der Altstadt, der Kleinstadt Arnstadt in Thüringen aufgewachsen. Du hast früh angefangen, dich gegen Rechtsextremismus stark zu machen, zum Beispiel als Sprecherin der Thüringer Bündnisse, Initiativen und Netzwerke gegen Rechts. Bis heute arbeitest du in Erfurt aus bei MOBIT und berätst Vereine, Organisationen, Institutionen im Umgang mit rechtsextremem Gedankengut. Ich habe jetzt schon mehrfache Fehler gemacht. Ich habe MOBIT und MORBIT verwechselt. Ich habe Kleinstadt und Arnstadt verwechselt. Genau, das wäre meine
auch
Frage.
Das Gleiche.
Ja?
Arnstadt ist eine Kleinstadt. Also ich sag mal, bei 20.000 Einwohnern das ist eine Kleinstadt.
Gibt es irgendetwas Spezielles, wofür man Arnstadt kennen muss?
Arnstadt, also wenn man es positiv sagt, ist Arnstadt der älteste Ort der ehemaligen DDR. Und ich verbinde
auch. Was heißt das? Ist das der erste Ort, der als Ortschaft eingezeichnet wurde? Weil es gibt ja relativ viele Orte und Regionen, die auch vor der DDR schon existiert haben.
Richtig, genau. Aber wir hatten, also ich weiß gar nicht, wie alt es jetzt inzwischen ist, aber ich kann mich noch gut an die 1300-Jahr-Feier erinnern. Okay. Also es gibt es schon wirklich einfach sehr, sehr lang. Und als es DDR noch gab, war es da quasi der älteste Ort. Also jetzt gibt es sicherlich in Westdeutschland ältere. Aber es gibt Arnstadt schon sehr lange. Okay. Und wofür man Arnstadt eventuell noch kennen könnte, also ich sag's immer gerne, in Arnstadt gab's die AfD, bevor es die AfD woanders gab. Hm. Arnstadt hatte schon immer ein sehr, naja, wenn man es euphemistisch sagt, rechtspopulistische Politik. Wir hatten dort so eine Freie Wählergemeinschaft, die schon immer sehr rechts war, auch mit einem Bürgermeister, der, ich sag mal so, während alle anderen Bürgermeister in den Nullerjahren versucht haben, das Fest der jungen Nationalen fernzuhalten, hat unser Bürgermeister damals die Arme aufgemacht und gesagt, naja, komm zu uns in den Schlosspark. Also die rechten Umtriebe, die gab es natürlich viel im Osten, aber in Arnstadt war das schon ziemlich arg mit der rechten Gewalt und der Unterstützung auch rechter Tendenzen durch die lokale, kommunale Politik.
Wir sind jetzt schon mittendrin in dem Thema. Die armen Redakteure, die schreiben mir immer so vier Seiten total hervorragend dramaturgisch ausgeknügelte Skripte und dann werfe ich immer alles über den Haufen und springe mit den Leuten direkt ins Thema rein. Wir haben ja jetzt schon gerade diese beiden Schlagworte genannt und du bist ja gebürtige Ostdeutsche und du bist, glaube ich, immer noch in Ostdeutschland aktiv. Es gibt ja in Westdeutschland die Tendenz, den Osten als eine große homogene Melange zu betrachten. Was ist denn jetzt aus der Perspektive deiner Arbeit der Unterschied oder die Spezifika in Thüringen, was beispielsweise rechte Vernetzung, rechte Gewalt, rechten Extremismus angeht, im Verhältnis zum Beispiel zu Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt?
Wir haben mit den KollegInnen aus den ostdeutschen Bundesländern, allen voran mit Sachsen, auch immer so einen kleinen internen Battle, wo es eigentlich schlimmer ist. manchmal gewinnen die, manchmal gewinnen die. Also was für Thüringen, glaube ich, noch mal ein bisschen spezieller ist, das hat Sachsen auch, aber das ist vielleicht noch mal so ein Unterschied. zu anderen Bundesländern auch durch die zentrale Lage. Man hat in Thüringen, es eignet sich einfach hervorragend schon mal als Vernetzungsort, weil da können nicht nur aus ganz Deutschland, sondern auch aus ganz Europa die extremen Rechte gut anreisen. Das sehen wir zum Beispiel, wenn man sich die Reichsbürgerszene anguckt, die großen Vernetzungstreffen deutschlandweit, die finden in aller Regelmäßigkeit in Thüringen statt. Wir haben auch viel Zuzug von Neonazis, die aus Westdeutschland kamen. Für dies war es, glaube ich, auch erstmal einfacher, vielleicht nach Thüringen zu kommen. Und wir haben das Spezifikum, dass wir zumindest uns mit Sachsen auch teilen, dass die Politik hier über viele Jahre, gerade in den 90er Jahren, aber auch noch in den Nullerjahren, dieses Problem sehr heruntergespielt hat. Also aus irgendeinem Grund war man der Meinung, dass Thüringen irgendwie gefeit ist vor Rechtsextremismus. Wie man darauf gekommen ist, weiß ich nicht so ganz. Aber es war hier immer sehr schwierig, für Engagierte auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Trotz, dass es, glaube ich, deutlich mehr Gewalt gab, also nicht glaube ich, weiß ich, in den 90ern, als das jetzt vielleicht in Westdeutschland der Fall war. Und das überhaupt zu thematisieren und anzusprechen und da in der Politik auch einen AnsprechpartnerInnen zu haben, das war sehr, sehr schwer. Und das hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass wir von solchen verfestigten Strukturen sprechen und es mit dieser Normalisierung in der Gesellschaft von rechten Tendenzen haben zu tun haben, wie wir es eben jetzt haben.
Ich meine, also in der ehemaligen DDR und in Ostdeutschland der Nachwendezeit gibt es ja eine Kontinuität des Verleugnens eigener rechtsextremer Strömungen und Netzwerke und Organisationen. Also in der DDR hieß es ja, bei uns gibt es keine Rechtsextremen. Bei uns, wie war das nochmal? Es gab irgendwie den schönen Begriff verirrte Jugendliche oder irgendwie sowas gab es ja. Mhm. Oder also so sozial Abgehängte, die man dann irgendwie eingesammelt hat.
Ja, oder es waren von Westdeutschland initiierte Spione, die das hier nur so, das gab es auch.
Oder die kamen alle aus dem Westen, um den Osten zu oder die DDR zu destabilisieren. Sodass da ja schon institutionalisiert keine Auseinandersetzung gab mit Altnazis, wobei man muss dazu sagen, der Westen hat auch keinen guten Umgang mit Altnazis gehabt, man hat die einfach weitermachen lassen, es gab keine reelle Entnazifizierung, sondern man hat sie einfach in die Gesellschaft reintegriert. In Ostdeutschland war es eher so, dass man geguckt hat, dass die jungen Kommunisten Karriere machen, also da gab es schon irgendeine Form von Unterschied, aber es gab eben keine politische, gesellschaftliche und sicherheitsbehördliche Auseinandersetzung mit dem Thema rechter Extremismus und rechte Strömung. Teilweise, und das sagen ja die Gründer von Exit, die sind ja auch beide aus Deutschland, teilweise haben die sich in den Gefängnissen dann überhaupt erst radikalisiert und sind dann in den 90ern irgendwie rausgekommen als frische Neonazis. Mhm. Genau, und dann kennt man ja den Satz von mehreren sächsischen Ministerpräsidenten, dass der Osten oder dass Sachsen immun sind gegen Rechtsradikale oder Rechtsextreme, bis hin zu der Stadtführung der Stadt Zwickau, die nach dem Aufdecken der Zwickauer Terrorzelle beziehungsweise des NSU überhaupt gar keinen Zusammenhang sieht mit dem, was in der Stadt passiert. Also es gibt seit Jahrzehnten eigentlich eine Verleugnung dessen, was an politischem Extremismus passiert. Und das macht deine Arbeit ja im Prinzip doppelt schwer. Also zum einen bist du umgeben von ganz, ganz tief verwurzelten Neonazi-Strukturen und Rechtsextremen. Und auf der anderen Seite hast du noch weniger Rückendeckung. Es gibt viel größere Härten für zivilgesellschaftliche Initiativen. Wie hält man sich da als Person und als Organisation über Wasser?
Also dem vorab würde ich sagen, ein bisschen was hat sich da, was jetzt so die Problematisierung von der extremen Rechten angeht, auch gebessert. Also ich glaube, die Art der Verleugnung, wie das jetzt in den 90er Jahren, in den Nullerjahren und auch noch Anfang der 10er Jahre war, das ist auch gar nicht mehr möglich. Also angesichts, du hast gerade den NSU angesprochen, aber es gibt natürlich auch ganz anderen rechten Terror, der auch als genau das benannt wird. Wir haben die AfD, wir haben weltweit eine krasse Hinwendung zu autoritären Regierungsformen mit teilweise glasklaren Nazis, die dort in die Regierungsverantwortung gehen oder zumindest das wollen und sehr viel Unterstützung in der Bevölkerung bekommen. Also wenn ich mir so die gesellschaftliche Debatte um das Thema angucke, das hat sich schon gebessert, also das Problembewusstsein. da, und wir hatten in Thüringen ja auch lange eine rot-rot-grüne Regierung und auch da war die Ansprechbarkeit von Politik, die Zugänge zu Politik, das Problematisieren etwas leichter. Es war jetzt auch kein Selbstläufer, wie man vielleicht denken könnte, aber wir haben ja jetzt wie vielleicht mitbekommen, hier eine Wahl gehabt und da haben sich die Verhältnisse sehr, sehr stark geändert. Und wie das da jetzt weitergeht, das werden wir jetzt erstmal sehen müssen mit einer CDU in Regierungsverantwortung. Also ist das vielleicht nochmal ein bisschen was anderes als mit einem linken Ministerpräsident, aber da stehen wir gerade noch sehr am Anfang. Wie das im Bund weitergeht, wird da nochmal eine andere Frage. Aber was man jetzt schon sagen kann, ist, dass der Gegenwind wird schon deutlicher für Projekte, die sich gegen rechts engagieren. Und der Gegenwind kommt nicht nur von der AfD. Und was macht man, um da sich über Wasser zu halten? Wir sind als Projekt gefördert durch Bundesprogramm und Landesprogramm, also durch diese Demokratieprogramme. Die stehen unter Angriff auch von FDP unter anderem, aber auch CDU zweifelt es an. Ganz klar natürlich die AfD. Da müssen wir gucken, wie können wir es schaffen, unsere Arbeit eben auch gut darzustellen zu zeigen, wer sind wir und was machen wir eigentlich? Weil uns wird ja gerade ganz viel unterstellt, wenn diese Demokratieprojekte, die wir hier so lange fördern, so erfolgreich wären, wäre die AfD ja gar nicht so stark und die Nazis wären ja gar nicht so stark. Und das ist natürlich irgendwie riesengroßer Blödsinn. Wir haben für ganz Thüringen 10 Mitarbeitende. Davon ist eine Verwaltungskraft und ich noch als Leitung drinne. Und jetzt kann man sich überlegen, Thüringen ist jetzt auch nicht das bevölkerungsreichste Bundesland, aber über 2 Millionen sind wir trotzdem. Also das dann irgendwie abzuwälzen auf so Demokratieprojekte und teilweise dann eben auch noch auf die Zivilgesellschaft, das ist gelinde gesagt auch schlicht und ergreifend unfair. Aber wir werden uns für diese Kämpfe jetzt erstmal irgendwie rüsten müssen. Wir müssen jetzt, glaube ich, anderen Gegenwind aushalten, ertragen und damit einen Umgang finden, als das die letzten 5 bis vielleicht auch 10 Jahre so der Fall war.
Ich finde ja spannend, womit du eingestiegen bist. Du hast ja gesagt, dass es die AfD gab, bevor es die AfD gab. Und das ist für mich eine ganz wichtige Feststellung und das ist für mich auch eine ganz wichtige Auseinandersetzung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass alle rechtsextremen, rassistischen, antisemitischen Muster und Taten und Propaganda auf die AfD zugespitzt werden. Aber die AfD gibt's ja auch erst seit 2011, 2013. Das gab's ja davor auch. Es gab ja davor Neonazis, es gab davor Rechtsextremismus, es gab davor Rassismus in der gesellschaftlichen Mitte. Und wie sehr schmerzt es dich, wenn du in deiner Arbeit gegen Neonazi-Strömungen und rechtsextreme Netzwerke agierst und dann kommst du irgendwie in bürgerliche Verhältnisse und hörst die Leute teilweise genauso reden über Ausländer, Muslime, Flüchtlinge. Also das sind ja teilweise auch etablierte Parteien. Ich gebe immer das Beispiel, das erfolgreichste Sachbuch Deutschlands in der Bundesrepublik der neueren Zeit ist von Thilo Sarrazin, einem ehemaligen SPD-Politiker, ja, oder Boris Palmer wurde von den Grünen rausgeschmissen wegen rassistischer Grenzüberschreitung. Also wie gehst du damit um? Also die Leute haben ja immer so das Gefühl, man darf nichts mehr sagen, man ist ja direkt Nazi und gleichzeitig denkst du, ja, aber das, was du sagst, ist halt reell rassistisch.
Schwierig. Also auf der einen Seite, ja, das gab es alles schon vorher. Klar, wir haben in Thüringen den Thüringen-Monitor, der die Bevölkerungseinstellung schon seit 2001 oder 2002 misst und haben da auch immer schon gesehen, ne, wir haben so Zustimmung zu Fragen, die so ein extrem rechtes Weltbild annehmen lassen von um die 20, teilweise früher waren es sogar auch schon mal 30%, also zwischen diesen Werten schwankt das schon immer, insofern ist das auch nicht überraschend, aber die AfD hat natürlich auch durch so eine massive Diskursverschiebung dazu geführt, dass das auch noch größere Kreise dreht. Und wenn ich gerade im letzten Jahr nach Solingen, ist auch eigentlich schon viel länger her, aber also jedes Mal, wenn man merkt, dass auch demokratische Parteien diesen Schritt mitgehen, in dieser merkwürdigen Erwartung dadurch irgendwas entweder zurückgewinnen zu können oder irgendein Problem lösen zu können, das es gesamtgesellschaftlich gibt, weil es gibt ja gesamtgesellschaftlich Probleme, warum Menschen irgendwie wütend sind. Und wenn ich ja, das schmerzt. Also das kann man gar nicht anders sagen. Das treibt einem manchmal auch wirklich zur Verzweiflung. Und es ist einfach unglaublich ermüdend, da dagegen zu halten. Für uns als Projekt vielleicht mal noch nicht ganz so sehr, weil wir uns ja wirklich eher an die Menschen richten, die ja engagiert sind, die ja gegen die extreme Rechte sich stark machen. Aber die sind ja eher diejenigen, die das dann betrifft, die diesen Gegenwind eben noch viel stärker im Ort spüren und die auch diese Angriffe spüren von Leuten, die dann gegenüber denen da sowas äußern. Aber da hat man manchmal schon das Gefühl, man weiß gar nicht mehr, was man da dagegen eigentlich noch machen kann. So, und das geht unseren Beratungsnehmenden so. Und manchmal geht es auch uns so. Und da hilft es immer sehr. Und das wird, glaube ich, auch für die nächsten Jahre eine viel wichtigere Aufgabe, als es in den letzten davor noch war, vielmehr auch nochmal doch nach innen zu gucken. Und jetzt nerven immer alle mit, ja, haben immer in der eigenen Bubble. Aber ich glaube, die eigene Bubble zu stärken, sich selbst zu vergewissern, man ist nicht alleine, der Kampf ist weiterhin wichtig. Es ist wichtig, das zurückzudrängen, weil alles andere führt nur zu mehr Hass, nur zu mehr Gewalt, zu mehr Bedrohung von marginalisierten Gruppen. Das wird, glaube ich, noch umso wichtiger. Und das ist das, woraus wir auch immer unsere Stärke ziehen.
Wie blickst du auf deine ostdeutsche Heimat? Nervt es dich, wenn Ostdeutschland häufig so als rechts oder rechtsextrem verschrien wird und gerade aus so einer westdeutschen Perspektive alles über einen Kamm geschoren wird? Also es gibt ja berühmt-berüchtigte Spiegeltitelblätter. Oder hast du das Gefühl, ja, es gibt auf der ostdeutschen Seite wiederum so eine Abwehrhaltung und keine kritische Auseinandersetzung mit den politischen Problemen, die real nun mal existieren? Also was ist das, was bei dir als Ostdeutsche, als in Ostdeutschland geborene Ostdeutsche überwiegt?
Letzteres. Also mich hat diese Darstellung des Ostens als rechts eigentlich nie genervt, weil ich es immer schon auch so empfunden habe. Ich habe ja gerade schon kurz meine Heimatstadt beschrieben. Und ich habe die Baseballschlägerjahre, beziehungsweise eher das, was dann danach kam, also die Nullerjahre, die Gewalt, ich habe das selber erlebt, ich habe das selber gesehen. Ich war eher immer darüber irritiert, dass das kaum jemand so richtig wahrgenommen hat. Deswegen fand ich nie, dass das irgendwie ein westdeutscher Diskurs ist, oder ein falsches Bild vom Osten. Denn hier waren die Erscheinungen, die Aktivitäten, die Umfragen, das gab es ja immer alles. Und aber natürlich, ich merke diese Abwehrhaltung. Und irgendwie kann ich diese Abwehrhaltung auch so ein bisschen verstehen, weil wenn man jetzt eben nicht so aufgewachsen ist, wenn man jetzt nicht das erlebt hat selber, wenn man sich in seinem Nachbarschaftskreis bewegt, in seiner Stadt, in seinem Ort und dort den Eindruck hat, die sind ja irgendwie alles nette Leute und niemand gibt ja von sich freiwillig zu, rassistische Einstellungen zu haben und man lehnt es vielleicht auch aus guten Gründen ab, weil man ein Bild davon hat, was jetzt irgendwie Rechtsextremismus ist, was nicht auf einen selber passt. Deswegen kann ich das schon irgendwie ganz gut verstehen. Es macht es halt schwer in der Auseinandersetzung. Ne? Auf der einen Seite, man muss es und man will es thematisieren und auch in der Klarheit. Und auf der anderen Seite muss man natürlich vorsichtig sein, so blöd das klingt, wenn man Menschen da auch mitnehmen will, dass man sie nicht gleich auch überfällt oder zu sehr kognitiv herausfordert. Und das meine ich jetzt nicht, dass die Leute irgendwie alle blöd sind, sondern dass einfach viele Menschen sich damit noch nie beschäftigt haben, weil es diese Diskurse hier einfach gar nicht gab, weil es diese Auseinandersetzung dann damit gar nicht gab. Und da man langsam rangehen muss zu gucken, wo findet man rechte Weltbilder, die jetzt halt nicht heißen, ich laufe mit einem Baseballschläger rum und verprügel Menschen mit dunkler Hautfarbe, sondern die einfach schon sehr viel weiter vorgelagert sind. Da darf man die Leute auch nicht überfordern, aber man darf sie eben auch nicht unterfordern. Also da so den guten Grat zu finden, ich finde das ganz, ganz schwierig, ist aber wichtig. Und deswegen wäre ich eher dabei zu sagen, wir brauchen mehr die Auseinandersetzung und vieles von dem Bild stimmt halt.
Und witzigerweise ist es so, dass es, glaube ich, eine Allianz geben kann zwischen von Rassismus Betroffenen oder Menschen, die sich gegen Rassismus einsetzen in Westdeutschland und denselben in Ostdeutschland, weil ich schon auch das Gefühl habe, dass der Osten eine totale Entlastungsfunktion für Westdeutsche darstellt, weil die dann anzeigen können, ja gut, in Ostdeutschland gibt es halt Nazis, Klammer auf, bei uns halt nicht. Und dann schaust du zu und ich kann jeden Ostdeutschen und jede Ostdeutsche verstehen, die sagen, aber das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Extremismus ist ein Problem, also nicht nur Rechtsextremismus, wir sehen immer mehr islamistische Anschläge, wie geht der Staat auch damit um? Aber grundsätzlich haben wir in Gesamtdeutschland rassistische, rechtsextreme Tendenzen und Netzwerke. Der NSU hat auch in Westdeutschland gemordet. Es hat bei uns auch Anschläge gegeben. Und gleichzeitig gibt es wirklich, das muss man einfach sagen, in auch den wöchentlichen oder in den Wochenmagazinen, in den bundesdeutschen Zeitungsredaktionen immer so schnell den Blick in den Osten. Und so eine gewisse Rechtsextremismus-Geilheit, wenn zum Beispiel Wahlen sind, oh, wird die AfD wieder irgendwie die stärkste Partei? Wie geht es da weiter? Wie ist es mit den Einstellungsmustern? Es gibt ja die Mitte-Studien, die sind ja mittlerweile auch, lassen sich gut vergleichen zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland. Die Zahlen sind gar nicht so weit auseinander. Es gibt so unterschiedliche.
Die nähern sich an.
Die nähern sich an. Es gibt unterschiedliche Politikfelder. Beim Thema Kriminalstatistik sage ich auch immer, 20, 30 Jahre lang waren Ostdeutsche überrepräsentiert in der Kriminalstatistik als Westdeutsche. Auch das nähert sich an. Schönes Beispiel dafür, wie soziale Verhältnisse zu Kriminalität führen und Kriminalität dadurch wieder abnimmt. Aber ich persönlich als Wessi habe eben auch so eine Reise gemacht, ne? Bin von da drüben ist wirklich ganz schlimm alles zu, okay, krass, ich verstehe den Frust, den man in Ostdeutschland verspürt, wenn Wessis rüberkommen und einem erklären, wie es geht. Und deshalb finde ich das, was ihr bei Mobit macht, so spannend. Und da sprechen wir jetzt auch gleich drüber, vermehrt und konkret. Ich habe mir sagen lassen, dass du diesen Podcast häufiger hörst. Stimmt das denn?
Das stimmt. Ich habe mich gedanklich auf alle Minispiele, die ich bis jetzt gespielt habe, vorbereitet, weil ich auf gar keinen Fall ablosen möchte. Nicht, dass das jemand vorher gemacht hat, aber jetzt vermute ich, fieserweise, ich hätte es einfach nicht sagen sollen, weil jetzt bist du darauf vorbereitet, dass ich darauf vorbereitet bin.
So, also üblicherweise kann ich glaube ich gut behaupten, dass der einzige Podcast, wo wir immer von Rechtsextremismus auf was ist dein liebster Pizzabelag innerhalb von wenigen Sekunden kommen. Wir spielen jetzt ein Spiel, die treuen Hörerinnen und Hörer wird das jetzt nicht überraschen, dich leider Gottes auch nicht, es heißt ganz schön knapp alles auf Zeit. Ich stelle dir kurze persönliche Fragen. Du antwortest aus dem Bauch heraus, ohne lange zu überlegen. Und dann schauen wir mal, wie viele Fragen du beantwortet bekommst. Wir haben ungefähr eine Minute Zeit und es geht los, und zwar jetzt.
Ganz schön knapp. Alles auf Zeit.
Was war dein schlimmstes Reiseerlebnis?
Ein furchtbar schreckliches Airbnb in Sardinien, wo wir im Keller gehaust haben und das vorher nicht wussten.
Wenn morgen die Welt untergeht, was machst du dann?
Ich gehe nochmal richtig raven.
Auf was kannst du verzichten?
Nazis.
Was ist dein geheimes Talent?
Ich habe 20 Jahre lang karnevalistischen Gardetanz gemacht und ich kann wahnsinnig gut Gardetanzen bzw. marschieren.
Wem möchtest du ein Denkmal errichten?
Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Ich kenne sie auch nur aus einem Podcast. Die Nazi-Tochter, die in Bolivien war es, glaube ich, Nazis gejagt hat.
Bist du sentimental?
Ja.
Eine Minute.
Wow, doch so wenig.
Das ist tatsächlich, wenn man auf der anderen Seite steht, gar nicht so einfach.
Und ich dachte mir immer mit, Mensch, das geht doch viel schneller. Und ich habe immer sofort die Antworten dann dabei.
Warum sind die Leute so, denkt man sich vor dem Fernseher immer, ne? Ja, witzigerweise, ich weiß auch nicht, ob das irgendwas zu bedeuten hat. Hier steht, bist du sentimental zweimal. Und das mit der Pizza habe ich jetzt nicht vorgelesen, weil das habe ich dir ja schon verraten. Aber du musst mir noch mal sagen, Gardetanz, karnevalistisch in Thüringen, ist ungewöhnlich oder ist es normal? Sind die Thüringer Karnevals verrückt?
Na, es gibt den Karnevals-Äquator, der zieht sich ungefähr durch den Ilmkreis, wo Arnstadt liegt und alles, was südlich ist, ist sehr, sehr karnevalsliebend und alles, was drüber ist, eher nicht so. Aber da, wo ich herkomme, ist Karneval so ein richtiges Ding. Gut, ich meine, sag mal, Kleinstadt, da hat man bei der Auswahl der Hobbys jetzt auch nicht so viel. Aber ich bin auch immer noch sehr begeisterte Karnevalistin. Das ist quasi mein Secret Pleasure. Jetzt nicht mehr Secret. Und habe sehr, sehr leidenschaftlich und sehr, sehr gerne Gardetanz gemacht. Auch so richtig mit Turnier und allem Firlefanz. Also Landesmeisterschaften, Deutsche Meisterschaften und so Kram.
Okay. Das ist für mich als jemand, der aus dem Rheinland kommt, jetzt natürlich ein völlig eröffnet, ein völlig neues Feld, ein völlig neues Set an Fragen. Kennst du dieses Video mit Angela Merkel, die so Gardetänzer und Gardetänzerinnen abnehmen muss? Die steht dann da und die tanzen ihr irgendwas vor und es ist irgend so eine Karnevalsveranstaltung.
Da hat ist so ein Meme geworden mit ich kein Verständnis für Karneval habe.
Exakt. Ja, ja, die Frau ist ostdeutsch und norddeutsch und da ist, glaube ich, irgendwie eine Stunde, zwei, drei Karneval und die Frau stirbt, die leidet, kann. Also man merkt, wie das ganze Blut aus ihrem Gesicht fließt.
Ja, ich glaube, also ich sag mal, 95% meines Freundinnenkreis würde es genauso gehen. Das ist keine Leidenschaft, die ich mit meinem Freundeskreis teile, die eher aus meiner Kindheit, Jugend, Sozialisation kommt.
Ist es denn richtig Karneval oder ist es eher Fasching, was bei euch da stattfindet?
Den Streit kann ich nicht auflösen. Selbst innerhalb von Arnstadt gibt es zwei Karnevalsvereine. Der eine ist Fasching, der andere ist Karneval.
Okay.
Bei uns war es Karneval.
Warst du schon mal in Köln beim Karneval?
Nein, das ist immer was ich mir super gerne vornehme. Leider ist der Kölner Karneval, also wo er überall ja ist, aber es ist immer so super kalt, da ist meine Reiselust immer sehr gering. Aber irgendwann im Leben möchte ich das nochmal machen.
Das ist tatsächlich auch für mich so ein Thema. Ich bin, also mir ist Karneval und die Karnevalisten so ein bisschen egal, aber immer so Ende Februar, auf dem kalten Asphalt blöd rumstehen, stundenlang auf der Straße, da kriege ich einen Rappel. Also ich bin gerne dann abends in der Kneipe und dann ist richtig Action und Spaß, aber dieser Straßenkarneval allein aus Temperaturgründen, das funktioniert für mich gar nicht.
Jetzt hätte ich richtig Lust, dich so total auszufragen, ob ich mir das dann vorstellen kann, ob du auch so dann auch richtig die Songs kennst und die Tänze dazu.
Nein. Ich bin kein großer Karnevals-Fan, das muss man grundsätzlich sagen. Ich lasse mich immer mitschleppen, in den letzten Jahren immer weniger. Ich habe einmal, glaube ich, den Kostümwettbewerb in ganz Köln gefühlt gewonnen. Da war ich nämlich verkleidet als Django. Ich habe da so eine geile Lederjacke gehabt, so ein Colt, Mütze. Leute sind stehen geblieben, wollten Fotos mit mir. Also es ist ultra geil. Und das hat mir die Lust auf den Karneval noch mal ein bisschen erhöht. Und es gab eine schöne, es gibt so schöne alte historische Karnevalslieder. Und einer dieser Karnevalslieder lautet irgendwie: Ich laufe zu Fuß zurück oder so. Das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich glaube, das ist so ein Soldaten. Irgendwie so ein Soldat an der Front und er denkt an seine Heimat Köln und er liebt diese Stadt und die Menschen so sehr, dass er sagt, ich würde wieder zu Fuß nach Köln zurücklaufen. Das ist irgendwie so ein Liebeslied an die Heimat und das hat mir das Herz total erwärmt. Und da gibt's ganz viele tolle historische Karnevalslieder, so diese gesamte Aussicht gegen die oberen Wenden und den Staat und die Mächtigen kritisieren. Dieses Ganze, das hat sich mir in den letzten Jahren nochmal neu erschlossen. Also
ganz genau, Karneval hat nämlich eine sehr politische Komponente und das vergisst, also es ist ja nicht nur Saufen und Tralala, es ist halt politisch und Saufen und Tralala.
Also, deswegen, ich finde es ganz Beste aus allen Welten das sozusagen. Beste aus allen, genau. Hervorragend. Zum Thema das Beste aus allen Welten, also wir, auch das hast du gerade so ein bisschen gesagt, wir versuchen ja immer so ein bisschen vom Großen ins Kleine zu kommen, aber jetzt müssen wir noch einmal rauszoomen und in die Welt hinausblicken.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
Es gibt ja so eine seltsame Fetischisierung auf die Grünen bei uns. Ja, und das, was du sagst, alle, die progressiv sind, links, sind sich gegen Rechtsextreme wenden. Die stärken den Rechtsextremismus. Das ist ja so eine schöne und beliebte These. Aber wir sehen ja gerade weltweit, in allen westlichen Ländern zumindest, eine Art Stärkung der rechtsextremen Kräfte. Spielt das für euch eine Rolle? Vernetzt ihr euch international? Sprecht ihr mit Leuten aus dem Ausland und fragt, wie es denen geht, warum das so ist? Es gibt ja positive Beispiele, Polen zum Beispiel, die es irgendwie wieder zurückgeschafft haben in Richtung europäische Integration. Andere Negativbeispiele, Ungarn, die verstricken sich immer mehr in den Autoritarismus. Also gibt es da bei euch auch eine internationale, ich sag mal, Abteilung, wo ihr über solche Sachen sprecht?
Das wäre super schön, aber sowas haben wir leider nicht. Was wir haben ist, also es gibt ja nicht nur Mobilt in Thüringen, es gibt mobile Beratungen in fast allen Bundesländern Und wir haben noch so einen gemeinsamen Bundesverband. Und über den Bundesverband tauschen wir uns aus. Das auch sehr systematisch und in aller Regelmäßigkeit, weil man profitiert einfach auch von den Erfahrungen, in dem Fall eher der Westen vom Osten, aber man profitiert von den Erfahrungen und von den verschiedenen Perspektiven, die KollegInnen aus den verschiedenen Bundesländern auf eine ähnliche oder gleiche Problemlage haben, die dort eben auch alle mobile Beratung gegen rechts machen. Was es vereinzelt gibt, ist, dass es Kontaktversuche gibt, aber eher über Netzwerke, in denen wir wiederum alle drin sind, wo man mal spricht mit, wie war es denn in Polen, wie ist es denn gerade in Ungarn, aber das sind alles eher Sachen, die man eigentlich gerne machen würde, für die es aber super wenig Zeit gibt, weil man ja einfach mit seinem eigenen Kram, mit seinem eigenen Bundesland so viel zu tun hat. Ich würde zum Beispiel, weil du jetzt gerade auch Westdeutschland angesprochen hast, hätte gerne viel mehr Zeit, auch um mal zu gucken, wie überhaupt die Perspektive in Westdeutschland ist. Wie sind dort die Diskurse? Wie ticken dort die Leute? Wie tickt dort Zivilgesellschaft? Wieso ist Zivilgesellschaft dort ganz anders mobilisierbar, als das in Ostdeutschland ist? Hm. Aber ich habe dafür einfach gar keine Zeit, weil in Thüringen einfach so viel los ist und so viel Bedarf ist und so viel Sachen, die man sich anguckt, selbst wenn man sich jetzt in Anführungszeichen nur die AfD angucken würde, mit all dem, was die den lieben langen Tag so da machen, was ja nicht mal unser Haupttätigkeitsfeld ist, hat man einfach so wahnsinnig viel zu tun, dass da der Blick schon alleine nach Deutschland viel zu kurz gerät und nach Europa sowieso eher nicht. Wir profitieren da, glaube ich, eher von anderen, so von Stiftungen, politische Stiftungen, die sowas in der Regelmäßigkeit mal machen. Und da gibt es dann auch Kongresse. Und wenn man dann da mal Zeit hat, dann geht man da mal hin. Aber selber von der mobilen Beratung aus gibt es sowas nicht.
Was glaubst du, warum ist in Westdeutschland besser und einfacher ist, Leute für zivilgesellschaftliche Sachen zu mobilisieren?
Da bin ich jetzt, wie gesagt, keine Expertin, aber wenn ich glaube, in Westdeutschland hat man die Erfahrung gemacht, dass zivilgesellschaftliches Engagement politische Veränderungen herbeiführt. Wann ist denn das in Ostdeutschland mal passiert? Also hier gab es ja sehr wohl in den 90er Jahren, auch im Zuge der Transformationsprozesse, auch in den Nullerjahren, große zivilgesellschaftliche Bewegungen und die sind allesamt verpufft. Also vielleicht tue ich dem jetzt auch ein bisschen Unrecht, aber so wie ich es wahrnehme und so wie ich selber mein zivilgesellschaftliches Engagement ja auch noch in Erinnerung habe, war es eher, dass man hier so gegen eine Wand läuft und sich, wenn überhaupt jemand dafür interessiert ist, aber auch ganz schnell weg ist. Und das hat sich aber geändert, als man plötzlich für Pegida auf die Straße ging. Plötzlich haben alle nach Ostdeutschland geguckt und war so, wow, und ja, da gab es ein Rieseninteresse. Und plötzlich war da die damalige Sprecherin in große Talkshows eingeladen. Und das ist natürlich auch ein Lerneffekt. So, liebes Ostdeutschland, man interessiert sich für euch, wenn ihr den Beweis, das gab ja vorher schon die Erzählung, der Osten ist rechts, noch nicht in der Stärke. Pegida hat das natürlich auch noch mal ein bisschen verstärkt. Aber wenn ihr wollt, dass sich jemand für euch interessiert, dann seid ausländerfeindlich.
Ich wollte es gerade sagen, also es gab ja zumindest zwei große Einschnitte. Das eine war ja, ich meine, es aus Pirna kommt, dann die Leipziger Friedensgebete, die Friedensdemos, die ersten Montagsdemos und dann eben auch die Wende, die daraus erfolgt ist.
Die Wende habe ich jetzt ausgeklammert. Ja, so, ich meinte jetzt tatsächlich in der BRD, dass das natürlich zu Erfolgen geführt hat, das ist so, klar. Genau.
Und dann aber tatsächlich Ende der 90er gab es ja mit Gerhard Schröder die Montagsdemos 2 gegen die Sozialreform, dann die Merkel-muss-weg-Demos, dann parallel gleichzeitig die Pegida und daraus sind dann institutionalisiert die AfD geworden. Also von daher, es kann schon sein, dass sich aus solchen Dingen etwas entwickelt.
Genau, aber eben erst, wenn sie von der rechten Seite kommt. Es gab auch massive, riesengroße deutschlandweite Proteste gegen die Nazi-Aufmarsch in Dresden zu dem Gedenktag im Februar. Da hat sich nie einer dafür interessiert. Das waren waren riesengroße Demos gegen rechts. Sowas gab es in der Größe in Westdeutschland, glaube ich, nicht zu der Zeit in den Nullerjahren. Du hast gerade diese Montagsdemonstrationen angesprochen. Es gab auch große gewerkschaftliche Proteste. All das war auch von einer demokratischen Zivilgesellschaft, die sich jetzt quasi nicht gegen Ausländer oder einen rassistischen Narrativ bedient haben. Aber das war nicht großartig von Interesse und das hat auch nichts bewirkt. Wie viele Menschen waren denn für die Montagsdemos, also Montagsdemos 2, wie du es gerade genannt hattest, gegen die Sozialreform? Das waren Massenproteste. Hat mit denen mal irgendjemand geredet? War da jemand in irgendeiner Talkshow? So, und jetzt gucken wir mal nach Westdeutschland und dort hat man einfach eine Zivilgesellschaft, die, also zum einen gibt es dort nicht dieses durchaus begründete Misstrauen gegen große Institutionen, die bei zivilgesellschaftlichen eine große Rolle spielen, aka Gewerkschaften, als auch Kirchen. Es gibt dort ganz andere Lärmprozesse. Dazu gehört eben auch, dass dass zivilgesellschaftlicher Protest Erfolg hat, politische Veränderungen herbeiführt. Natürlich spielen da auch die 68er eine gewisse Rolle. Also da haben wir einfach ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen. Und eine viel stärkere, noch vor Ort verankerte, bis in die kleinsten Orte aktive Institutionen, wie eben auch die Kirche, die da eine große Rolle spielen.
Ich glaube, dass Institutionen eine ganz große Rolle spielen. Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, Kleinbürger, Gartenvereine, I don't know. Die sind natürlich in Ostdeutschland ganz anders ausgeprägt als in Westdeutschland. Und man darf auch Demografisches nicht unterschätzen. Ne? Also der Westen ist im Prinzip viel jünger. Also die Demografie ist eine völlig andere, ne? Also es ist eine eher starke Überalterung in Ostdeutschland. Das führt natürlich dann eher zu unterschiedlichen Arten und Weisen, wie man sich gesellschaftlich engagiert als im Westen. Es gibt auch eine anders verortete, verankerte Kunst- und Kulturszene. Das hat auch viel mit Geld zu tun. Und also das ist schon, finde ich, ein ganz spannendes, vielschichtiges Thema, was sowohl wo ich auch das Gefühl habe, dass sich da wenig Leute in dieser Form auch präzise und komplex mit auseinandersetzen.
Ja, ich erinnere mich da nochmal an ein Streitgespräch, als das mit Pegida gerade in Ostdeutschland so richtig losging. Und ich auch mit einem Engagierten gegen rechts, der aus, ich weiß gar nicht mehr, Baden-Württemberg kam. Und der meinte, wie kann denn das eigentlich sein, wenn bei uns die Nazis sind, da sind gleich alle auf der Straße bis zum Feuerwehrverband und überhaupt, wieso ist denn das bei euch nicht so? Wo ich dann auch irgendwann mal sehr frustriert gesagt habe, naja, die sind halt alle bei euch, die sind halt alle weggegangen, ne? In meinem Jahrgang, in meinem Abiturjahrgang, ich kann das an einer Hand abzählen, wie da viele davon überhaupt in Thüringen geblieben sind, geschweige denn in unserer Herkunftsstadt. Das ist in Westdeutschland ganz andere Erfahrung. Da kommen die Leute ja dann eher zurück oder bleiben gleich ihr Leben lang irgendwie in dem Ort. Das gibt es bei uns ganz selten.
Das ist auch das wieder, ne? Also man kann es mit beinahe einfachen mathematischen, demografischen Themen auch versuchen, sich zu erschließen. Also wer geht, wer bleibt, was ist die Demografie der Menschen, die bleibt, sind dann eher konservative Leute, die alteingesessen sind, möglicherweise auch eher Angst haben vor Veränderung oder frustriert sind, wenn 30 Jahre lang das Gefühl vorherrscht, dass man betrogen wurde oder dass die Versprechen nicht eingehalten wurden. Und also da muss ich sagen, ich habe da sehr viel Verständnis für auch den politischen Frust, wenig für das, was sich dann so am rechten Rand abspielt, aber dass Leute einfach das Gefühl haben, ein Leben lang verarscht zu werden, für dieselbe Arbeit weniger Geld bekommen, weniger Rente bekommen und so weiter und so fort, das ist ja schon etwas, was glaube ich jetzt auch nicht einfach mit so 2-3 Wahlplakaten erledigt ist. Wie blickst du auf die Bundestagswahl, die anstehende?
Also ich weiß, dass das was ist, wir müssten eigentlich hier gerade alle schon durchdrehen. Wir sind ja sehr, sehr kurz gerade vor der Wahl. Es ist jetzt noch ein Monat. Normalerweise wäre ja schon überall die Hölle los. Aber ich sag mal, mit Blick aus Thüringen ist das jetzt in Teilen unsere 6. Wahl innerhalb von einem Jahr. Also wir haben letztes Jahr angefangen im Januar mit der Landratswahl im Saale-Orla-Kreis, wo es schon darum ging, einen AfD-Landrat zu verhindern. Dann kamen Kommunalwahlen, Europawahlen, Stichwahlen, Landtagswahlen und die Leute sind alle erschöpft. Ich merke diese Erschöpfung auch bei mir. Wir lassen das jetzt gerade sehr, sehr über uns, wir warten, was da kommt. Also es gibt da Proteste gegen die AfD, um da nochmal irgendwie so ein Zeichen zu setzen. Da hat auch Risa sehr viel Mut, glaube ich, gemacht. Aber richtig inhaltlich und stark sich damit zu beschäftigen, da hat gerade irgendwie keiner so richtig die Energie, habe ich das Gefühl, also zivilgesellschaftlich. Und wir selber gucken gerade eher, was passiert eigentlich im Land, was ist eigentlich mit dem Brombeerbund, was wird hier für Politik stattfinden, welche Richtung nimmt das eigentlich eher, was tut gerade die AfD mit ihrer Sperrminorität. Der Bund, für mich passiert da gerade einfach und wir werden sehen. Natürlich ist die Frage, wie es mit geänderten Machtverhältnissen, mit vielleicht einer CDU in Regierungsverantwortung weitergeht, wie stark wird die AfD. Aber das sehen wir, wie es dann kommt. Etwas resigniert und passiv gucke ich da drauf.
Es ist halt, die Leute sind erschöpft, ne? Man kann sie nicht 6, 7, 8, 9, 10 Mal im Jahr für Sachen hart mobilisieren. Also man ist ja, man merkt ja auch, wie es, auch das ist kein ostdeutsches Phänomen, man merkt ja, wie auch die Bereitschaft, sich zu engagieren, verpufft im Verhältnis, im Vergleich zu letztem Jahr. Diese Riesenproteste gegen Rechtsextremismus, wo Millionen auf der Straße waren. Zum Thema Berichterstattung übrigens, ne? Also da hat man auch deutlich mehr über die Bauernproteste gesprochen. Und Politiker sich lieber dazu geäußert als zum Thema Demos gegen rechts. Die Leute im Vergleich heute sind überall in ganz Deutschland erschöpft. Die sind einfach müde, die können nicht mehr. Also die merken einfach eine Hiobsbotschaft nach der anderen, in den USA wird Trump gewählt und lauter so Geschichten.
Absolut, also ich glaube, diesen Tag werde ich auch nie vergessen, als am gleichen Tag früh man aufwachte und Trump ward gewählt. Am Mittag gab es die Meldung, dass die Koalition in Sachsen nicht zustande kommt zwischen BSW, also dass dort quasi die Koalitionsgespräche gerade gekracht sind und am Abend ist die Ampel aufgelöst worden. ich weiß gar nicht mehr, ich bin dann auch trinken gegangen, weil ich mir dachte, ich ertrage diesen Tag nicht anders mehr. Also wie soll ich denn jetzt schlafen?
Es gibt Tage, die muss man einfach sich wegtrinken, glaube ich. Wir müssen wieder spielen. Also es gibt immer mindestens zwei Spiele. Und wenn ich weniger als zwei Spiele mache, dann kriege ich immer die gelbe Karte von der Redaktion. Dann gibt es einen Eintrag ins Klassenbuch.
Ich spiele gerne. Also,
das trifft sich ja ganz, ganz gut. Es ist ein eher neues Spiel. Es heißt ganz schön einfach, Kinder hören zu. Und jetzt stell dir vor, du musst deine Arbeit, dein Engagement, deinen Aktivismus einem Kind erklären, das die politischen Verhältnisse nicht kennt, dass diesen linken Szene-Sprech nicht kennt, ne? Also bitte Kapitalismus, Patriarchat, den ganzen Kram erstmal wie bei Tabu rausstreichen. Dann hast du 90 Sekunden Zeit, deiner Sache Ausdruck zu verleihen und ein bisschen Werbung zu machen für das, was du tust. Und es so zu erklären, dass die Kinder es auch verstehen. Und es fängt an, beziehungsweise beginnt jetzt.
Ganz schön einfach. Kinder hören zu.
Wir leben in einer Demokratie. Und hier sind alle Menschen, egal woher sie kommen, woran sie glauben, wen sie lieben, wie sie aussehen, gleich. Und das greifen Menschen an und stellen das in Frage und wollen das abschaffen. Das sind vor allen Dingen Rechtsextreme. Und damit die das nicht schaffen, gibt es Menschen, die sich für diese Demokratie einsetzen, dafür, dass alle Menschen gleich sein können und wehren sich gegen die Rechtsextremen. Und auch die Menschen brauchen manchmal etwas Unterstützung. Und damit diese Menschen Unterstützung finden, gibt es Mobit. Mobit berät und hilft Menschen, die sich für die Demokratie einsetzen und dafür, dass alle Menschen gleich sein können.
Dankeschön, das ist ja hervorragend. Und du hast, glaube ich, nur 60 Sekunden gebraucht statt der 90, die ich dir auch gewährt hätte.
Ich hatte zu sehr Angst, noch irgendwas
Kompliziertes
dass du gleich das Tabu, die Tabutröte drückst und sagst, nein.
Ich liebe Tabu und am Ende schreien immer alle und sind ganz aufgeregt. Ich finde, ehrlich gesagt, es gibt dieses kennst du The Office?
Ja.
Mit Michael Scott und er sagt ja dann er soll ja sein Budget verbrauchen, wenn er es nicht verbraucht, dann wird es im nächsten Jahr gekürzt und er versteht das alles nicht und der Buchhaltungskollege, der kommt und dann sagt der Michael Scott, explain it to me like I'm seven und dann erklärt er dem das wie so einem Kind und dann hat es Michael Scott aber immer noch nicht verstanden und sagt, explain it to me like I'm five und daran muss ich häufig denken, denn ganz ehrlich, mir geht's auch häufig so, dass ich Sachen nicht verstehe, was Leute mir erklären. Und dann muss man sich das einmal irgendwie in einfacheren Worten vergegenwärtigen. Und ja, aufbauen auf das, was du gerade gesagt hast. Was machst du eigentlich beruflich? Was passiert, wenn du montags ins Büro gehst, den Rechner anmachst oder die Zeitung aufschlägst oder was immer? Wie sieht dein Tag aus? Was macht ihr den ganzen Tag? Was sind so eure Arbeitsschwerpunkte? Erleuchte mich. Explain it to me like I'm 11.
Ich bin ja die Leitung. Das heißt, ich mache ganz viel Verwaltung, Büro, Personal, Kram. Das würde ich mal jetzt überspulen, weil so geht mein Montag los, dass ich Bürorunden mache und dort Dinge verwaltungsmäßig tue, die wirklich sehr uninteressant sind. Aber wenn quasi ein so Berater in den Tag startet, dann bereite ich morgens meinen Koffer vor, weil ich meistens dann im Laufe des Tages irgendwo in Thüringen irgendeine Fortbildung habe zu entweder der extrem Rechten, welche Strukturen gibt's oder welche Zeichen haben die. Wir sind gerade ganz viel an Schulen, also da will man dann meistens wissen, wie erkenne ich denn einen extrem rechten Schüler oder wie erkenne ich ihn vielleicht auch nicht. Was kann ich denn dagegen machen? Also da haben wir dann immer ein Vortragsangebot und einen Workshop mit dabei. Und das zieht sich dann meistens den ganzen Tag, aber ich komme dann zurück und bereite dann meistens auch schon vor, was am nächsten Tag ansteht, ist dann häufig auch nochmal eine Beratung. Ich bin in Erfurt regional zuständig, da mache ich meistens die Beratungsgespräche direkt bei uns im Büro. Das heißt, da gucke ich mir nochmal an, wie war da jetzt so der Verlauf, wenn das eine Mehrfachberatung ist, gab es die Person schon mal, wie waren da unsere letzten Verabredungen, waren da so die letzten Mails, bespreche mich da mit meinem Kollegen vor, weil wir machen Beratungen immer zu zweit und dann ist natürlich auch immer ganz viele Mails und ganz viele Telefonate, aber das ist ja, glaube ich, in vielen Bereichen so. Und dann ist auch schon Feierabend. Und wenn ich dann Feierabend habe, sitze ich auf meinem Couch und gucke via unserem Mobit-Account, folgt auf uns auf Instagram, gucke ich dann nochmal die Social-Media-Kanäle durch, wo finden gerade Demos statt, was können wir nochmal teilen, was können wir nochmal bewerben. Und dann ruft ja doch nochmal irgendwie ein Beratungsnehmender an, weil die meisten von uns sind ja ehrenamtlich, also nicht wir selber als Team, aber diejenigen, die wir beraten, sind oft ehrenamtlich unterwegs, also fast ausschließlich, und die rufen dann auch gerne nochmal abends an. Und je nachdem, wie, eigentlich gehe ich meistens schon noch ran, wenn es jetzt nicht nach um 10 ist, gucke ich, was ist da alles gerade nochmal was aufgeschlagen. Und dann ist irgendwann Feierabend, dann wird das Handy ausgemacht, damit mich keiner nachts anruft. Und am nächsten Morgen geht's dann los mit Messenger checken, wie viele Nachrichten sind dann doch noch irgendwie reingekommen und was passiert gerade.
Wer kann euch anrufen? Was ist ein Beratungsnehmender oder eine Nehmende?
Im Prinzip jeder, der kein Nazi ist. Naja, manchmal verwechselt man unsere Beratung auch so ein bisschen mit so Distanzierungs- und Ausstiegsarbeit. Das machen wir okay. Nicht. Also zum einen, weil es sich auch einfach beißen würde mit unserer Profession. Ich kann nicht irgendwie gleichzeitig Nazis beim Ausstieg beraten und aber Zivilgesellschaft beraten. Könnten wir gar nicht, weil es einfach eine ganz andere Herangehensweise auch ist und weil ich es auch inhaltlich ein bisschen problematisch fände, das zu tun. Aber ich sage immer ganz gerne, egal ob du aus dem Karnickelzüchterverein kommst oder in irgendeiner Verwaltungsstelle arbeitest oder eine Einzelperson bist im irgendwo ländlichen Raum in Thüringen, die feststellt, ich habe ein wie auch immer geartetes Problem mit der extremen Rechten, dann könnt ihr euch auf jeden Fall bei uns melden. Manchmal sind es auch Betroffene von rechter, rassistischer, antisemitischer Gewalt. Die leite ich dann an unsere lieben KollegInnen von der Betroffenenberatung ESRA weiter. Mhm. Aber im Zweifelsfall kann man mit vielen Sachen erstmal Mobit auch anrufen. So, wir machen auch gute Verweisberatung an Strukturen, die dann anderweitig zuständig sind. Aber wir begreifen da das Wort auch Zivilgesellschaft auch recht breit. Und das heißt nicht, dass ich nicht auch ein Unternehmen zum Beispiel an uns wenden kann. Oder, kommt vor, auch mal die Polizei oder die Justiz.
Wie sieht eine klassische Beratungseinheit aus? Also habt ihr eine Checkliste, habt ihr klassische Prozesse? Was sind so die meisten Schmerzpunkte in Organisationen, wo ihr sagt, okay, das begegnet uns immer wieder in unserer Beratungsarbeit?
Also klassische Checkliste gibt es nicht. Wir haben immer erstmal dieses Erstgespräch, das setzen wir immer voraus. Das machen wir auch häufig, versuchen wir das auch, wenn jemand so einfach nur mal eine Fortbildung haben will, gucken wir, dass wir da trotzdem erstmal nochmal ein Erstgespräch machen, um zu gucken, okay, was ist denn da gerade eigentlich der Bedarf? Will diese Schule XY das machen, weil die ein Problem mit rechten SchülerInnen hat und eigentlich das eher eine Beratung wäre, wo dann eine Fortbildung angegliedert ist? Oder liegt es daran, dass die halt aufgrund irgendwelcher Vorgaben irgendwie mal irgendeine Fortbildung machen müssen? Damit gehen wir ja natürlich auch ganz anders an die Nummer ran. Ich spreche jetzt gerade schon Schule an, weil das gerade was ist, das hat in den letzten 2-3 Jahren massiv zugenommen und vor allem auch in der Problemlage ganz massiv zugenommen. Ne? Hatte man das vorher zu tun mit, ich habe hier 1-2 SchülerInnen, die Dinge tun, ist es jetzt, ich stehe vor einem ganzen Klassenkollektiv und weiß nicht mehr, was ich sagen kann und sagen will. Das hat sich nochmal ganz massiv verschärft. Dem Zuge natürlich auch so Frage Umgang AfD ist ein häufig angefragtes Setting. Reichsbürger, ich habe ja gerade Polizei und Justiz angesprochen, also wenn die mit uns reden, dann ist es fast immer wegen Bedrohung oder irgendwie Aufkommen von Reichsbürgern. Aber das lässt sich ansonsten relativ schlecht runterbringen, weil die Problemlagen sehr, sehr unterschiedlich sind. Und dann ist auch, wir gucken immer, was hat der Mensch, in welchem Raum ist er unterwegs? Was gibt's vor Ort für Ressourcen? Was hat die Person für Ressourcen? Was hat die Institution für Handhabungsmöglichkeiten, um damit umzugehen? Und daran, das bringen wir immer erstmal so ein bisschen in Erfahrung. Und darauf bauen wir dann unser Beratungssetting auf und bauen dann quasi die Handlungsempfehlung auf und was braucht man noch irgendwie dazu? Wie kann man, wem braucht es jetzt hier noch an dem Tisch, der noch gar nicht oder die noch gar nicht hier sitzt? Aber das wäre jetzt mal so ein ganz grobes Vorgehen mit den genannten Schwerpunkten, die es gerade gibt.
Ich habe mal eine Veranstaltung gemacht mit, oder ich war eingeladen, es ging um rechte Parteien und die Frage, wie gut oder schnell man sie verbieten kann. Es war ein fantastisches Panel. Und mittendrin, es war in Leipzig, meine ich, oder Dresden, also ich war da in beiden Städten jetzt relativ viel, ich kriege das nicht mehr zusammen, aber da mittendrin steht eine Frau auf im Publikum und sagt, sie sei Schulleiterin in einem ganz kleinen Ort und bei ihr würden sich in der Schule die Kids aus Spaß mit dem Hitlergruß begrüßen oder Heil Hitler sagen. Und sie käme da schlichtweg nicht mehr hinterher. Sie täte sich auch schwer, das sofort zu sanktionieren. Sie wohne in demselben Ort. Die Leute wüssten, wo sie wohnt. Sie habe zwei Kinder und sie habe Angst. Wenn die euch jetzt anruft, was macht ihr dann? Was sind dann so die Themen, die ihr dieser Frau raten könnt? Also was kann diese Frau oder was könnt ihr mit Hilfe, mit unterstützen, was diese Frau machen kann, um die Situation für sich selber in der Schule und in der Umgebung irgendwie besser, einfacher, erträglicher zu machen?
Also wir sind da natürlich auch, das ist eine totale Grenzerfahrung, die du da gerade ansprichst, auch für uns in der Beratungsarbeit. Also ich würde jetzt für dieses Beispiel gesprochen in dem Moment auch gar nicht spontan sagen können, ob es da überhaupt was gäbe, was man da beraten kann. Ne? Also es gibt natürlich auch noch Institutionen, die da eine Mitverantwortung haben, sich um solche Menschen zu kümmern, nämlich Schulamt, Bildungsministerium. Das wären, glaube ich, nochmal so Punkte, wo man gucken müsste, wie ist es dort gelagert, haben die ein Problembewusstsein oder sind die, das ist von Schulamt zu Schulamt auch in Thüringen sehr unterschiedlich, es gibt welche, die sind total hilfreich, weil sich dort LehrerInnen melden mit Problemen und es gibt welche, die sind nicht sehr hilfreich. Aber zu gucken, also wie kriegt man irgendwie noch mehr Entlastung für diese Person hin, indem man andere, die in Verantwortung wären, dazu holt. Aber ab einem bestimmten Punkt, wie gesagt, Grenzen der Beratung, gäbe es dann vielleicht auch gar nichts mehr, was man dieser Person raten könnte, außer zieh weg. Oder es gibt ja diesen auch sehr bekannt gewordenen Fall in Brandenburg war das. Genau, wo die LehrerInnen das angesprochen haben und dann so massiv unter Druck gelandet wird, da kann auch mobile Beratung nichts mehr machen, außer ein Ohr zu haben. Manchmal hilft es auch einfach eine Schulter zu sein, einen Raum zu geben, um überhaupt noch darüber sprechen zu können. Man kann in Nachbarortschaften gucken, also wenn der Ort selber nichts hergibt, ne, aber es gibt manchmal auch Nachbarortschaften, vielleicht gibt es dort irgendwie einen Bündnis, vielleicht gibt es dort Menschen, die sich solidarisieren können, vielleicht ist die Gewerkschaft noch nicht so auf dem Schirm, aber auch die GEW wäre eine Ansprechpartnerin. Aber also zu gucken, wo gäbe es denn noch KoalitionspartnerInnen Hilfe, Solidarität zu holen, wenn sie dort vor Ort eben nicht möglich ist?
Ich finde das schon relativ viel, was du jetzt gerade gesagt hast. Ne? Also zu gucken, dass man nicht alleine ist, zu gucken, welche Institutionen einen unterstützen können, was man insgesamt machen kann, bis hin dann eben zu sagen, okay, man denkt an die eigene Sicherheit und die Sicherheit der Familie und der Kinder und zieht dann weg. Du bist ja ungefähr so alt wie ich, so um die Ende
29.
29? Irgendwo zwischen 29 Punkt C, D, E, F,
Du hast ja vorhin gesagt, wann ich geboren wurde.
Ja, yeah, genau. Das heißt, du wirst so um die 20, 30 Jahre noch arbeiten müssen. Wirst du das machen, was du jetzt machst, noch 20 Jahre, 30 Jahre? Kannst du dir das vorstellen?
Wir sagen ja immer gerne, das Beste an Mobit wäre, an der Mobilberatung wäre, wenn sie es ja gar nicht mehr brauchen würde.
Deswegen das sagen die Leute von der Tafel auch immer, ja.
Ja, ja, ja. Aber deswegen ist es so komisch zu sagen mit, ich will das den Rest meines Lebens machen. Fällt mir dann ja gar nicht so leicht, weil das natürlich heißt, ich habe innerlich aufgegeben, dass man dieses Problem irgendwann lösen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich völlig utopisch, davon auszugehen, dass die extreme Rechte sich irgendwann überhaupt einmal, ich glaube, solange es Menschen gibt, wird es immer extreme Rechte leider geben, auflöst. Und in dem Fall wird es wahrscheinlich auch immer eine mobile Beratung brauchen, wenn nicht die Gesellschaft so resilient geworden ist. Auch das kann ja alles passieren. Aber ob es überhaupt diese Demokratieprojekte noch weiter geben wird, das steht auf der Kippe. Also ob das alles noch so lange möglich ist, ob die Politik das weiterhin so unterstützt. Und wenn sie es nicht mehr unterstützt, finden wir andere Finanzierungsmöglichkeiten. Ich würde sagen, ehrenamtlich werde ich mich garantiert so lange gegen die extreme Rechte einsetzen, solange es das gibt. Ob ich das professionell in genau diesem Berufsfeld machen kann, weiß ich nicht. Aber ich habe die Hoffnung, dass ich mich immer in irgendeinem Bereich auch beruflich einbringen kann, weil ich finde das ein enormes Privileg, dass ich mein Ehrenamt, meine Leidenschaft, gegen mich für Demokratie, gegen die extreme Rechte einzusetzen, zum Beruf machen konnte. Ich hoffe, dass ich das in irgendeiner Form immer machen werde.
Das klingt ganz Ganz wunderbar und hoffnungsstiftend, viel hoffnungsstiftender, als ich es wahrscheinlich für mich selber behaupten könnte. Und es klingt nach einem sehr schönen Schlusswort. Aber wir sind ja nicht vollständig zu Ende, denn einen letzten Einschub gibt es bei uns noch und das ist die Werbetafel. Wir haben zum Ende hin immer ein bisschen Platz für eine Werbeanzeige für unsere Gäste. Du kannst da in 1 bis 1,5 Minuten Werbung machen für eine Organisation, eine Institution, für ein Album, für eine Künstlerin, für eine Freundin, für dein Buch, für ein Projekt, das du jetzt gerade voranschiebst, wo du sagst, das braucht mehr Reichweite und das braucht ein bisschen mehr Veröffentlichung und ein bisschen mehr Öffentlichkeit. Das heißt bei uns ganz schön wichtig und das ist die Platz für deine Werbeanzeige und sie beginnt jetzt.
Oh, ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
Ich möchte die Zeit nutzen, um nochmal zu werben für demokratisches Engagement gegen Rechtsextremismus. Schaut, was habt ihr für Ressourcen? Wo könnt ihr unterstützen? Sei es durch Geld, sei es durch Zeit, sei es durch, ihr seid eine Couch-Guerilla und teilt gerne Beiträge gegen rechts. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Kommt auf die Straße, demonstriert gegen die extreme Rechte. Ich weiß, das ist herausfordernd. Ich weiß, das ist, macht manchmal Angst, weil man bedroht wird, weil man Menschen gegenübersteht, denen man eigentlich sehr gerne aus dem Weg gehen will. Aber es ist unglaublich wichtig. Zum einen, weil es euch stärkt, weil es euch nochmal zeigt, ihr seid nicht alleine. Und das ist etwas, das war schon immer wichtig, das ist jetzt noch viel wichtiger, diese Erfahrung zu machen. Und das darf man bei allem Frust und manchmal auch aller Wirkungslosigkeit von solchen Protesten nicht unterschätzen, was für ein schönes Gefühl es ist, zu sehen, wie viele wahnsinnig tolle Menschen es gibt, die sich gegen rechts engagieren und die laut sind auf den Straßen, in irgendwelchen Vereinen, in einer Initiative. Guckt gerne bei eurer mobilen Beratung, aus welchem Bundesland auch immer ihr kommt, das findet ihr auf der Seite des Bundesverbands der mobilen Beratung, wie die Beratungsstelle bei euch vor Ort heißt, wenn ihr euch engagieren wollt, meldet euch bei denen, die sagen euch gerne, wo es coole, engagierte Bündnisse gibt. Folgt uns gerne auch auf Instagram. Wir machen, gerade wenn ihr aus Thüringen seid, gute Werbung dafür, wo Proteste stattfinden, wo es coole Inis gibt. Und ansonsten gibt es auch von Demokratie den Demokalender, der gerade aktuell auch wieder gut zeigt, wo findet gerade überall schon was statt und wo kann man da hingehen. Seid mutig, seid laut und gebt nicht auf.
Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Romy Arnold, Politikwissenschaftlerin, Projektleiterin bei der mobilen Beratung für Thüringen und gegen Rechtsextremismus Mobit e.V. Sie war eine ganz hervorragende Gesprächspartnerin für das Thema Rechtsextremismus in Thüringen, in Ostdeutschland, aber nicht nur, sondern auch für das Thema rechte Gewalt, Neonazi-Strukturen in Deutschland. Vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank auch für deine Werbeanzeige und den Aufruf, sich zu engagieren. Verdammt nochmal. Und aktiv zu sein und nicht die Zeit auf der Couch zu verbringen. Nicht nur zumindest. Wir haben eine ganz interessante, wichtige Wahl vor uns. Und ich glaube, es ist wichtiger denn je, sich gegen rechts zu engagieren, dafür zu sorgen, dass alle Menschen in diesem Land sich sicher und in, größtmöglichem Maße gewertschätzt fühlen können in ihrer Heimat. Abonniert uns, abonniert diesen Kanal, empfehlt uns weiter an Freunde, Verwandte und Bekannte. Uns gibt es auf Instagram und auf vetomag.de. Bleibt uns treu, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bist du noch da? Dann bis bald. Du hörst ganz schön laut den Veto-Podcast. Alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin folgt uns auf Instagram und TikTok.